Börsenradio Network. Der Kommentar.
Mein Name ist Moimir Linka und ich bin Direktor der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
Brexit oder Remain, also die Briten Remain bleiben, das ist die Frage der Woche. Das hat auch den DAX 900 Punkte gekostet. Ja, Linka, Brexit oder Remain?
Ja, guten Morgen, Heinrich. 900 Punkte, muss ich Ihnen direkt im ersten Satz widersprechen. Es waren keine 900. Jetzt sind es vielleicht noch 500. Aber um das geht es im Prinzip gar nicht. Es geht, lassen Sie mich eine Sache vorwegnehmen. Ich bin davon überzeugt, es kommt nicht zu einem Grexit. Und ich bin auch von einer Sache einmal mehr denn je überzeugt, dass wenn ich mir die Berichterstattung ansehe und ich sehe und lese Dinge, wo mir wirklich die Haare zu Berge stehen und muss mich wirklich fragen, wer in der Lage ist, wirklich so einen Unsinn rauszulassen.
Hätten Sie ein Beispiel für diesen Unsinn?
Ich gebe Ihnen mehrere Beispiele. Ein Brexit ist der Beginn vom Ende der EU. Euro-Zerfall vorprogrammiert, das sind alles Zitate aus diversen Medien. Tiefe Rezession in England bei einem Brexit. Man spricht von 5-10% Wachstumsverlust. Jetzt frage ich Sie mal wirklich, wenn wir uns nur, wir können gerne die anderen oder Sie können gerne im Detail auf die anderen eingehen oder auch wenn Sie noch mehr haben, 5-10% BIP-Verlust im Falle eines Brexits. Ich frage Sie, wenn Sanktionen gegen die ehemalige Sowjetunion gegen Russland, wenn diese Sanktionen rund, und das sind also wirklich Expertenmeinungen, die sehr ernst zu nehmen sind, 0,5-1,5% Wirtschaftswachstumskosten, dann frage ich Sie im allen Ernstes, wie kann man solche Zahlen in den Raum werfen und Leuten Panik in die Hirne einprügeln, die dann dazu führen, dass wahllos Verkaufsknöpfe gedrückt werden, ist für mich nicht nachvollziehbar und das ist für mich wirklich keine auch nur ansatzweise seriöse Berichterstattung, sondern Sensationsgier auf Kosten der Anleger.
Ja, es ist natürlich Wahlkampf, klar, das sind zwei Parteien. Jetzt sind wir eigentlich an einem sehr spannenden Punkt angelangt, der Psychologie. Einmal ist natürlich die Wahlpsychologie, dann haben wir Börsenpsychologie. Also ich gebe Ihnen recht, so für mich ist auch ein bisschen ein kleines Sommerloch-Thema. Es gibt momentan kein anderes Thema außer Brexit, Brexit, Brexit. Und egal wie so ein Referendum ausgeht, es passiert ja erstmal nichts. Die Politik müsste sich ja nicht mehr ans Referendum halten und hat viele Monate Zeit, sich theoretisch darauf vorzubereiten. Und auf der anderen Seite, Sie haben den Markt angesprochen, bei den weltweiten Fonds ist ja der Barbestand auf den höchsten Stand seit 2001. Ich kann mir vorstellen, und das ist auch wieder Psychologie, dass bei den Fondsmanagern da eine gewisse Disziplin herrscht, dass sie sich im Vorfeld die Liquidität an die Seite stellen, weil was soll ich denn meinen Kunden sagen, wenn der anruft?
Das ist ein strukturiertes Vorgehen. Jetzt haben Sie natürlich einen riesen Batzen an Informationen. Gehen wir punktuell Schritt für Schritt durch. Ja. Fangen wir mal an, Psychologie. Was passiert? Wir haben den Availability Bias, das ist das Verfügbarkeitsfehlverhalten. Es wird auf die Leute eingeprügelt, sie lesen nichts anderes als Brexit, Brexit, Brexit. Dazu kommt der Informationsbias, dass man die Informationen nicht in der Lage ist, selektiv auseinander zu dividieren und unterscheiden kann zwischen wirklich sehr seriöser, sehr guter Berichterstattung, so wie es Börsenradio Network zum Beispiel macht, und anderen wirklich Idioten, die blanke Panik auf Kosten der Anleger verbreiten. Das ist das eine. Das sind die psychologischen Grundlagen dieser beiden Aspekte. Jetzt schauen wir mal an, kommt es tatsächlich zu einem Brexit? Spielen wir es mal durch. Wie gesagt, ich glaube es nicht, ich hoffe es nicht und es wird auch nicht passieren, meiner Meinung nach. Aber sollte es passieren, dann haben Sie vollkommen recht und da bin ich mit Ihnen absolut einer Meinung, es passiert zuerst einmal nichts. Es wird verhandelt, natürlich. Jobs, die EU-abhängig sind, werden in England wegfallen. Ja, aber die müssten in den neuen, in den alten EU-Staaten auch wieder erschaffen werden. Bankenaufsicht, Forschungsinstitute und so weiter. Das sind alles die Jobs, die werden nicht vernichtet, sondern sie werden verlagert. Ich denke, auch da sind wir einer Meinung. Der dritte Punkt ist, dann gibt es halt ein neues Handelsabkommen oder eine Zollunion, die erschaffen werden muss und das wird auch passieren. Und dann kann man, wie gesagt, vor diesem Hintergrund nicht sprechen. Es ist ja keine Panik, es ist ja keine Tragödie, sondern man kann die Probleme lösen und das ist natürlich zwischendurch holpert und vielleicht allemal auf dem Devisensektor bis zu Volatilitäten führen wird. Alles völlig denkbar, aber wir müssen doch verdammt nochmal die Kirche im Dorf lassen.
Zur Liquidität. Ich glaube, bei den Fondsmanagern kann ich es auch nachvollziehen, dass die erstmal vorsichtig sind, wahrscheinlich aus regulatorischen Gründen auch.
Wir reden die ganze Zeit über Crashs und über Potenzial nach unten und so weiter. Wir müssen doch bitte mal auch die andere Kehrseite der Medaille betrachten. Eine Aktienrallye wird in einer Depression, das habe ich 100-mal gesagt und ich wiederhole mich gerne, in einer Depression, in einer sehr schlechten Stimmung, in einer Panik, kommt die Aktienrallye auf die Welt. Dann wird sie groß, dann wächst sie. In einer immer besser werdenden Stimmung wächst sie, um dann in Euphorie zu sterben. Wir haben eine gewaltige Liquidität, sowohl bei den Privaten als auch bei den Pensionskassen und bei den Fonds. Dann haben wir eine schlechte Stimmung. Dann haben wir aber einen dünnen Markt. Wir haben eine gewaltige Liquidität und wir haben fundamentale Daten, die deutlich besser sind als die Bewertung der Märkte. Wir haben eine hohe Dividendenrendite. Wir haben Zinsen, die bei Null sind. Und solange wir beide Gespräche führen, das ist, glaube ich, 5 Jahre, Herr Heinrich, sage ich, die Zinsen gehen auf Null und sie werden bei Null bleiben. Sie sind sogar im Negativbereich. Das heißt, im Rentensektor bei den Staatspapieren, wir haben, glaube ich, letzte Woche das erste Mal bei einer 10-jährigen deutschen Rendite die negative Zinsung erreicht. Also wo soll denn dann bitte das Geld verdient werden, wenn ich im Aktienbereich? Und für mich sind die Risiken, dass die Leute einen Ausbruch nach oben verpassen, deutlich größer als diejenigen, dass es zu einem Crash kommt oder wie auch manche Propheten schreiben, im Falle vom Grexit ist der DAX auf 6.000. Nonsense.
Wenn jetzt so viel Liquidität da ist, kein Brexit kommt, könnt ihr eigentlich am Freitag dann so eine Art Sommerrallye stattfinden?
Ich denke, sie wird es vorher. Ich gehe sogar so weit, heute sehen wir natürlich einen riesen Rebound, weil jetzt die Umfrageergebnisse sich irgendwo stabilisieren, wie so bei 45, 46 versus 42 gegen Brexit, kontra pro Brexit. Das heißt also, es wird sicherlich mit der nächsten Umfrage, die vielleicht noch heute Abend, morgen kommt, wird sich das natürlich schon etwas relativieren. Natürlich ist Luft nach oben, aber wie schnell wir ausbrechen, wie schnell nach oben schießen. Sie sehen ja, was passiert, wenn ein paar Leute auf den Kaufknopf drücken. Ich würde das überhaupt nicht vom Brexit abhängig machen. Jetzt reden wir schon wieder nur über Brexit. Wir haben ein Sommerloch, der Markt ist dünn und wir haben, was kein Mensch darüber spricht, die amerikanischen Börsen befinden sich einige Prozente unter dem Allzeithoch. Und wir sehen,
das ist ein spannender Punkt. Warum ist eigentlich Amerika so hoch, unterhalb dieser Allzeithoch, und die europäischen Börsen mussten deutlich leiden, eigentlich fast alle europäischen. Und das schon hat nichts mit Brexit zu tun, seit vielen, vielen, vielen Wochen.
Wir müssen uns vielmehr fragen, warum ist Europa so tief oder Deutschland oder auch Schweiz? Nicht, warum ist Amerika so hoch? Amerika ist die ganz fundamentalen Gründe. Wir haben natürlich in Amerika einen Aktionärspiegel von vielleicht 85% der Bevölkerung. Hier ist es ein Bruchteil dessen. Die Aktienkultur und die überhaupt, nicht die Spekulationskultur, die Investitionskultur ist eine vollkommen andere. Aber wir müssen uns mal anschauen, es ist fundamental, was dort passiert, weil die Zinsangst ist da, sie ist aber ungerechtfertigt, weil ich habe gesagt, wir werden letztes Jahr, hier sehen wir eine Zinsanhebung und nicht drei, wie es UBS, JP Morgan und so weiter, wie es die Großen prognostiziert haben. Und dann habe ich gesagt, wir werden zwei Zinsschritte sehen in 2016 und wir werden Ende 2016 nicht mal bei 1% sein. Und jetzt bin ich sogar fast geneigt zu sagen, wir werden vielleicht einen im September haben und dann hat sich das. Also das ist das andere, wieso dort dieses Level ganz anders ist. Also die Angst vor einer Zinsexplosion ist also, wie gesagt, komplett vom Tisch. Aber jetzt kommt das Entscheidende. Wir sind seit 2-3 Jahren, Gott sei Dank, ohne größere Korrekturen auf einem Niveau 16, 5, 17, 18.000. Also wir bewegen uns im 10-15% unter dem Allzeithoch und das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Genauso wie Sie sagen, dass die amerikanischen Fonds eine Liquiditätsquote haben. Ich weiß nicht, ich habe Zahlen gelesen zwischen 11-12%. Historisches Allzeithoch. Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind moderat, wir sind nicht zu teuer. Schiller, KGV, KGV, es ist alles völlig im normalen Rahmen. Und wenn der Dow Jones ein Kaufsignal generiert und wird diese Range verlassen in Richtung 20.000, kann kein Mensch mehr sagen, ich kaufe nicht. Dann müssen alle kaufen und dann wird wirklich Kohle ins Feuer reingeworfen und das wird dann auch der Moment sein, wo der DAX und SMI und die europäischen und der Eurostox aufwachen und ziehen nach oben durch und das wird sich dann nach rechts bis nach Asien durchziehen und dann in den Markt reinzukommen, dann wird schwierig.
Gibt's so eine gewisse Anormalität? Es gibt ja auch Kursgewinne bei Gold, Rohstoffen, hohe Verluste bei Banken und Financial. Das lässt sich vielleicht noch eher nachvollziehen.
Heinrich, was hat das Gold gemacht dieses Jahr? Was hat das Gold gemacht? Jeder spricht über Gold und jeder spricht über Ausbruch. Wir pendeln zwischen 1050 und irgendwie 1300 in einer Range, wo man sagt, das Gold hat sich vorher halbiert und es hat es halt 15-20% etwas gut gemacht.
Also seit Jahresanfang waren es 25% oder sowas.
Ja, gut. Das ist eine Range für den DAX zwischen 12.500 und 9.000. Dann sind wir bei 35%. Ist für mich keine Diskussion. Gold ist für mich ein Investment, welches seit 5 Jahren bei uns keine Rolle spielt. Momentan tut es das nicht. Wir halten Obligationen, das habe ich gesagt, wir halten Obligationen beispielsweise von Barrick Gold, die sind fantastisch gelaufen, gar keine Frage. Und dort haben wir sehr, sehr hohe Kursgewinne erzielt in kürzester Zeit. Aber Obligationen, einige große Aktien, Gold kann man kaufen. Natürlich Dividende, Coupons, das ist klar. Gold an sich ist für uns nach wie vor kein Thema.
Wie viel Liquidität halten Sie derzeit mit Ihren Kundengeldern?
Wir sind nahezu komplett investiert. Es sind vielleicht die Hälfte dessen, was die amerikanischen Fonds an Cash haben, es sind vielleicht 5-8%.
Sie sprachen so ein bisschen das Thema Sommerloch an. Gibt sowas eigentlich wirklich gut? Aus journalistischer Sicht muss ich sagen, ja, es gibt jetzt kaum Firmen, die irgendwie berichten. Die Berichtssaison fängt eigentlich erst so Ende Juli aus unserer deutschen Sicht, aus der DAX-Sicht wieder an. Wie gehen Sie mit dem Sommerloch um? Viele sind im Urlaub, die Sonne scheint bis abends um 9. Ich glaube, Börse und Financial ist oftmals doch ein Thema der dunklen Jahreszeit.
Ist das nicht schön? Die Sonne scheint und die Börse steigt trotzdem. Wir haben, gut, im Mai hat es auch mal geregnet, aber Sell in May war dieses Jahr teuer. Das waren, glaube ich, zwischen 3-6%, je nach dem europäischen Markt, wo es raufgegangen ist. Einer meiner früheren Mentoren hat immer etwas Wunderschönes gesagt. Wenn die Börse 3% runtergeht und du bist nicht dabei, freust du dich, aber freust du dich dann immer noch, wenn die Börse 5% raufgeht und du bist nicht drin. Und das voneinander zu trennen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Weise Worte, die ich mir immer wieder vor Augen führe. Diese Kalendereffekte, so wie sie in der Psychologie in Marktpsychologie ein ganz großes Thema sind, wo man sich darum schon seit Jahrhunderten streitet, ist schwierig zu sagen. Ich sage nur, es gab einen sehr großen Crash im Jahre irgendwas 1893 und dann hat der Dow Jones etwa 40% an Wert verloren innerhalb von wenigen Tagen und es hat sage und schreibe 7 Jahre gedauert bis zur Jahrhundertwende, dann hat er die Verluste wieder erwirtschaftet, war damals übrigens ein Absturz, ich glaube von 50 auf 30 Punkte. Und dann hat er die 50 Punkte zu Beginn des neuen Jahrhunderts wieder erkämpft, um dann 16 weitere Jahre im Jahre 1916 dafür zu brauchen, dass er die 100 Punkte erreicht hat. Jetzt sind wir bei knapp 18.000 und ich denke auch die 20.000 ist eine Frage der Zeit. Damit will ich nur sagen, Sommerloch hin, Sommerloch her, es kann manchmal richtig sein, manchmal falsch sein. Mich interessieren die Depot unserer Kunden, Leute vertrauen uns Geld an. Und wir sind für das Geld verantwortlich und wir müssen zusehen, dass wir langfristig eine moderate Rendite und Einkommen für unsere Kunden generieren. Und da haben für uns solche Spekulationen überhaupt keine Zeit und auch überhaupt keine Chance, unsere Anlageentscheide zu treffen. Unsere Kunden bezahlen uns dafür, dass wir eben die Rationalität und Irrationalität trennen und dass wir, wie gesagt, versuchen, mit der höchstmöglichen Verantwortung rational zu entscheiden, was langfristig einen soliden Anlageerfolg garantiert. Und das sind die Kalendereffekte, die bei vielen immer noch eine Rolle spielen. Sicherlich fehl am Platz. Und auf dieses Jahr speziell zurückzukommen, das Jahr 2016, kann ein Sommerloch die Anleger sehr teuer zu stehen kommen, weil ich sag's nochmal, Sie haben das genau richtig gesagt, die Ertragssaison kommt vielleicht in 8 Wochen, fängt sie an oder in 7 Wochen, dann sagt man sich, okay, sell in May, but remember to come back in September. Was ist, wenn wir im September bei 11, 11,5 im DAX sind? Würde ich überhaupt nicht ausschließen. Und dann zu sagen, ja, auf dem hohen Niveau jetzt noch einsteigen, jetzt gibt es sicher gegen Jahresende Gewinnmitnahmen und was ist, wenn die Weihnachtsrallye nicht kommt? Das sind genau diese Gedanken, die die Leute beschäftigen. Man muss diese Gedanken aber ernst nehmen. Man muss jemand sagen, wenn du auf diesem Niveau eine Daimler kaufst oder einen soliden schweizerischen Mittelstandswert und der zahlt dir 5% Dividende und du hast nicht vor, das Ding in 1, 2 Wochen oder in einem Monat zu verkaufen, sondern hast die Flexibilität und die Zeit, das auch auszusitzen und wirklich mal auf die Rendite zu gehen. Das war kein Fehler, ist kein Fehler und wird nie ein Fehler sein. Spekulation haben kurze Beine, Investments haben lange Beine.
Seit 1999. Börsenradio Network AG. Alles rund um die Börse.